Servus, in diesem Interview geht es um die Auslastung vom AMS, der technischen Ausstattung und Praxistipps für effizientes Arbeiten am AMS. Herzlich willkommen beim Kuhstall Bau und Umbau Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps für deinen optimalen Stall mit Blick auf das Wohl von Mensch und Tier. Schön, dass du da bist. Ich bin Gusti Spötzl und ich unterstütze Milchkuhhalter, die richtigen Entscheidungen für ihren Stallbau oder Umbau zu treffen und eine für sich optimale Lösung zu finden, ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Heute geht es um die Auslastung vom AMS, Empfehlungen zur technischen Ausstattung von gut funktionierenden Roboter und Praxistipps für effiziente Arbeitstage im Roboterstall. Im ersten Teil von diesem Interview, da ging es um die Umstellung zum Melkroboter, auf was du dich da einlassen musst, technisches Verständnis, Routinen und Wartung am AMS und auch der Umgang mit auffälligen Tieren. Höre dir dieses Interview gerne vorher oder dann auch im Anschluss an dieses Video an. Somit hast du da den vollständigen roten Faden, der durch das Interview durchgeht. Und wenn du gerade in der Planung bist und möchtest die Sicherheit, dass deine Planung später auch funktioniert, dann melde dich gern bei mir. Ich unterstütze dich für deinen passenden Stall. Egal, ob das ein Umbau oder ein Neubau ist, den Kühen soll es gut gehen und die Arbeit soll dir Spaß machen. Nun gehen wir direkt zum Interview. Wenn man jetzt halt vor der Entscheidung steht, wie viel Kühe kann ich auf den Roboter jetzt lassen, dass die Betriebssicherheit zusammen mit dem Management, dass das einfach eine runde Sache wird, dass ich dann auch von den Nachtreibekühen her zurechtkomme und den Roboter sinnvoll auslasten kann. Wo sind da deine Empfehlungen? Hast du gewisse Milchmengen pro Roboter, die du sagst? Oft hört man so irgendwo 50 Kühe mal 40 Liter oder sowas. Wie gehst du da vor? Wie viel Kühe schickst du auf den Roboter?
Wie viel Kühe ich melken kann und auch wie viel Milchmenge hängt in erster Linie auch von der Melkgeschwindigkeit ab. Die Melkgeschwindigkeit und damit die Boxzeit ist ein ganz elementarer Faktor, wie viel Milch und wie viel Kühe eine Anlage schafft. Also wenn man sich vergleicht mit verschiedenen Betrieben der Region, wer kann jetzt wie viel Kühe melken, muss man immer auch die Frage stellen, so und so viel Kühe, und wie ist eigentlich deine Boxzeit? Weil wenn ich eine Boxzeit habe von 6,5 Minuten oder 7,5 Minuten, das ist ein Riesenhebel. Das ist also ein ganz wichtiger Faktor, wie ist die Melkgeschwindigkeit. Dann ist ein wichtiger Faktor, wie viele Zwischenspülungen muss die Anlage machen. Also habe ich alle separierten Milchkühe getrennt in einer Gruppe und kann alle gesperrten Kühe hintereinander direkt wegmelken und mache nur eine Reinigung zum Schluss. Oder laufen die in der Herde und ich habe mehrere Reinigungen während des Tages. Diese Reinigungen zwischendurch fressen immens Zeit und reduzieren ganz massiv die Leistung, die diese Anlage bringen kann. Das sind also zwei wichtige Faktoren, die ich vorher erst einmal wissen muss, bevor ich mir Gedanken machen kann, wie viel kann ich da durchsetzen. Und wenn es gut läuft, wenn ich also Boxzeiten habe im Bereich von 6,5 Minuten und wenig Spülungen, dann sind durchaus Leistungen von 2.300 bis 2.400 Liter denkbar und machbar und praxismöglich. Aber habe ich längere Boxzeit, habe ich mehr Spülkühe und so weiter, dann geht das von dieser Gesamtleistung immer runter. Das ist also ein langsam melkender Betrieb, auch schon bei ungefähr 2000 Liter an seiner Auslastungsgrenze angelangt sein kann. Und die Gefahr ist immer, wenn ich mehr Kühe reinstelle, als die Anlage vernünftig dreimal am Tag melken kann, dann kommt es zum Rückstau, dann kommt es zu einer Überbelastung der Anlage. Und die, die als erstes drunter leiden, das sind frische Jungkühe, frische Kalbinnen, also Tiere der ersten Laktation nach der Kalbung. Da dauert es viel, viel länger, bis die ihren Rhythmus gefunden haben, bis die letzten Endes selbstständig laufen, bis die die Leistung erreicht haben. Das sind die Tiere, die als allererstes leiden.
Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, was weiß ich, ich habe jetzt da irgendwie 70 Kühe auf den Roboter und der melkt jetzt irgendwo Kategorie vielleicht 35 Liter im Schnitt oder 40, ja 40 wird es dann nicht mehr realistisch sein, aber sagen wir mal 35 und er sagt, er hat da irgendwie noch 10% freie Zeit, Wäre das für dich schon so eine rote Fahne, wo du siehst, dass du sagst, das ist viel zu wenig? Oder würdest du auf den aus dem Stichwort freie Zeit gar nicht so viel setzen? Ne?
Also zunächst einmal, wenn jemand 70 Kühe hat, die entsprechende Leistung, muss man mal fragen, gibt es nebenbei noch einen Melkstand, gibt es nebenbei noch eine andere Gruppe für eben die gesperrten Kühe, für langsamen Melker und so weiter. Da kriegt man auch manchmal so Zahlen um die Ohren gehauen, was alles machbar ist, und dann fragt man mal nach, und ja, alle gesperrten, alle langsamen Melker und alle mit wenig Milch melken wir im Melkstand und nur die schnellen Hochleistungskühe im Roboter und haben dort 3000 Liter. Dann ist das mit Sicherheit eine beeindruckende Leistung, aber nicht ganz ehrlich. So, das muss ich also zunächst einmal schauen. Thema freie Zeit habe ich früher sehr, sehr häufig und sehr viel drauf geachtet, gerade beim System Leli. Mittlerweile, je mehr man über die Definition und Berechnung dieses Parameters weiß, umso mehr muss man das hinterfragen, weil ich zum Beispiel auch durch längere Reinigungszeiten, wenn ich zum Beispiel einen Roboter ausmache zum Reinigen, dann zählt er das als freie Zeit. Und also es ist nicht ganz so einfach definiert, wie man sich das vorstellt. Aber ganz grob, 10% freier Zeit bei einer laufenden Maschine als Unterkante, da ist sie schon ziemlich gut ausgelastet. Das sollten wir also für die Zeiten einplanen, wo wir Abkalbewellen haben, wo wir viele Abkalbungen haben, wo wir viele Tiere plötzlich haben. Da ist so 10% die Unterkante. Als Planungsgröße würde ich eher Richtung 15% freie Zeit empfehlen.
Mhm. Und wenn du jetzt vor der Wahl bist, einen neuen Roboter zu kaufen, dann gibt es ja, sage ich mal, die Entscheidung erstens mal vom Hersteller, auf welchen Hersteller geht man. Und dann ist auch das Thema mit der Sensorik einfach das Thema. Welche Sensorik empfiehlst du grundsätzlich und wo sagst du, das kann man vielleicht so mitmachen? Was weiß ich, ich denke jetzt an eine BCS-Kamera oder so, die es teilweise gibt. Das kann man jetzt machen, der melkt auch ohne, definitiv. Wo sagst du, das gehört auf jeden Fall für dich dazu und wo sagst du, kann man durchaus Abstriche machen?
Was auf jeden Fall dazu gehört, ist alle Sensorik, die mir tägliche Informationen zu einer einzelnen Kuh liefert. Das muss unbedingt da drin sein. Zum Beispiel eine funktionierende Zellzahlmessung muss in jedem Fall da drin sein, weil diese täglichen Informationen, mit denen arbeite ich, mit denen arbeitet die Software, und die sind immens wertvoll. Und da ist es sicherlich so, wenn ich aus einem Melkstand komme, wo ich vielleicht nicht einmal eine Milchmengenmessung habe, sich dann vorzustellen, was will ich überhaupt mit diesen ganzen Zahlen und diesen ganzen Daten? Das ist schon schwierig. Aber zunächst einmal arbeitet ja die Software mit diesen Zahlen und diesen Rohdaten und bereitet diese Rohdaten auf zu Handlungsempfehlungen, zu entsprechenden Listen und Alarmlisten. Und je mehr Daten die Software zur Verfügung hat, umso genauer können letzten Endes die Empfehlungen der Software sein. Empfehlungen in Form von, welche Kuh packe ich auf welche Alarmliste und welche empfehle ich meinem Landwirt, sich anzuschauen. Generell ist es so, dass ich glaube, dass die größten Entwicklungsschritte der Zukunft werden im Bereich der Software stattfinden. Das heißt, die Integration von noch mehr Daten in ein Programm, das dann selbstlernend eine Optimierung für jeden einzelnen Betrieb, für jeden einzelnen Stall sich selber selbstständig optimiert, da was findet. Das wird der große Bereich sein, wo die Weiterentwicklung stattfindet. Ich glaube nicht, dass Roboter die großen Weiterentwicklungen haben, dass sie jetzt noch schneller ansetzen können oder dass da Riesenschritte kommen, sondern die Weiterentwicklungen werden im Bereich der Sensorik und in der Bereich der Datenverarbeitung, Stichwort KI, dass eben eine Software wirklich lernt, was ist hier los, wo sind hier die Grenzwerte. Beispielsweise Ketose ist der Grenzwert in diesem Stall. Ist der wirklich 1,5? Ist der nicht eher 1,38 oder 1,56? Das wird in Zukunft eine KI lernen und eben sagen, okay, in diesem Stall ist der Ketose-Grenzwert eben deutlich niedriger, weil wir festgestellt haben, über die Daten der vergangenen Jahre muss ich den Alarmwert eher etwas früher machen oder eher etwas später. Das ist dort, wo die Weiterentwicklung stattfindet. Und das ist auch, wo sich die Hersteller größtenteils unterscheiden und wo auch jeder schauen muss. Es geht nicht nur darum, wo ist Edelstahl und wo ist Blech, sondern es geht vor allem darum, auch welches Programm, welche Software steckt dahinter. Und im Programm, in der Software sind die großen, großen Unterschiede zwischen den Herstellern.
Und da im Endeffekt wird es wichtig sein, dass man sich da einfach gut informiert, was die Möglichkeiten verschiedener Hersteller sind, wo auch Grenzen sind und das Ganze dann nicht nur im Verkaufsgespräch sich berieseln lassen und dann sagen, gut, der hat am besten ja überzeugt, sondern auch wirklich dann in der Praxis Betriebe fragen, die das vielleicht schon 1, 2, 3 Jahre haben oder sogar noch länger, um dann wirklich da auf die Erfahrungswerte zusätzlich zurückzugreifen. Und wenn man jetzt auf die optionale Ausstattung nochmal geht, gibt es für dich Sachen, wo du sagst, okay, das wird jetzt gern verkauft, weil es irgendwie neu entwickelt ist, aber siehst du jetzt wenig Sinn dahinter? Hast du in dem Bereich auch Beispiele? Sei es jetzt sowas wie die BCS-Kamera oder was weiß ich, oder eine Tierwaage oder?
Das sind so die zwei Bereiche, wo man sagt, das ist zwar interessant, aber die Daten, die da kommen, werden seitens der Software noch nicht optimal genutzt. Es ist sicherlich ganz lustig zu schauen, wie die Körpermasse oder die BCS-Entwicklung einer einzelnen Kuh in den vergangenen Monaten war. Das ist ganz lustig, das ist ganz informativ, das ist ganz interessant. Es bringt mir aber nichts. Weil was bringt es mir, jetzt zu wissen, dass diese Kuh jetzt diese Körperkondition hat?
Höchstens mit einer Kombination mit Milchabfall vorm Trockenstellen, dass ich die einen Monat früher trockenstelle, wird mir jetzt so spontan in den Sinn kommen.
Genau, oder die Daten werden noch nicht richtig genutzt. Eine richtige Nutzung wäre, dass eben ein Programm sagt, okay, dieses Tier, dann, es wird wahrscheinlich in 4 Monaten trockengestellt werden, hat jetzt diese Körperkondition, die ist für eine Zielkondition zum Trockenstellen derzeit zu hoch, zu niedrig, muss ich also die Fütterung, wenn die jetzt zu dünn ist und eine hohe Leistung hat, muss ich eben die Fütterung etwas nach oben auslenken. Wenn sie jetzt schon zu kräftig ist, muss ich da eher etwas sparsam rangehen. Das sind so eine Idee, die ich mir vorstellen könnte, wie man so ein System tatsächlich nutzen könnte, um auch vorausgerichtet einen Sinn zu haben. Nur rückblickend zu schauen, wie war es einmal? Es war einmal so und so, dass da sind die Daten noch nicht richtig genutzt.
Mhm. Und wenn du an ergänzende Automatisation denkst, also beispielsweise ein Futteranschieber oder ein Spaltenroboter oder so in die Geschichten, gibt es für dich da sinnvolle Kombinationen mit dem Melkroboter, wo du sagst, Mensch, wenn da ein Melkroboter kommt, unbedingt ein Fütterungsroboter dazu, Stichwort freie Zeit in der Nacht oder morgens, frühmorgens, was empfiehlst du in dem Bereich?
100% ein Anschieberroboter. Wir brauchen immer ein System, das dafür sorgt, dass die Kuh zu jeder Minute Futter vorfindet. Weil eine große Motivation für die Kuh, zum Roboter zu gehen, ist vorher aufzustehen und fressen zu gehen. Wenn sie aber weiß, dass morgens um 3 oder 4 Uhr sowieso kein Futter mehr erreichbar ist, dann sinkt ihre Motivation, morgens um 3 aufzustehen und melken zu gehen, ganz immens. Und dann fehlen mir einfach in diesen Zeiten die Melkungen, da fehlt mir die Anlagenauslastung und am Ende fehlt mir da Produktionskapazität. Also sprich Milch, die ich am Ende verkaufen könnte. Wenn aber jederzeit schmackhaftes, hygienisches, frisches Futter vorliegt, dann ist die Kuh auch gewillt, nachts um 2 oder 3 Uhr aufzustehen, fressen zu gehen, melken zu gehen und legt sich dann wieder hin. Ich habe also eine viel bessere über den Tag 24 Stunden Auslastung, wenn ich dafür sorge, dass immer gutes, schmackhaftes, frisches Futter erreichbar ist. Das ist also ein absolutes Must-Have. Ein Spaltenschieber man gewöhnt sich sehr schnell daran, wenn es im Stall auch sauber ist. Also immer, wenn das Ding mal nicht läuft, dann ärgert man sich schon, dass es dann doch nicht so schön sauber ist, wie es sein könnte. Hat natürlich dann die Vorteile im Bereich auf Prävention von Mortellaro. Mortellaro mag es ja überhaupt nicht, wenn es sauber ist. Und auch die Liegeboxen werden sauberer, wenn die Spalten entsprechend gründlich abgeschoben sind. Das ist also schon eine sehr nette Sache. Aber das Wichtigere ist noch der Futterranschieber.
Mhm. Wenn man jetzt eben vor dem Bau steht, jetzt beispielsweise ein Umbau, aber kann auch ein Neubau sein. Was ist bei der Platzierung vom Roboter besonders wichtig? Auf was legst du da viel Wert?
Die Kühe müssen vor dem Roboter immer die Möglichkeit haben, da wegzukommen. Weil wenn jetzt ein rangniederes Tier, eine Ferse, vor dem Roboter wartet und dort rein möchte und ein ranghohes Tier, die dicke Bertha, kommt an und will jetzt da auch rein, dann erwartet Bertha ganz einfach, dass die Ferse Platz macht und weggeht. Weil ich Chef, du nix, ich komm, du gehst. Wenn die Ferse aber dort nicht weg kann, dann wird Bertha sich schon durchsetzen. Und dann kriegt die Ferse welche geknufft. Und das findet die Ferse gar nicht lustig. Und dann lernt sie ganz schnell, der Roboterbereich ist kritisch, ist unsicher, da darfst du nicht hin. Wenn wir also einen Roboter so einbauen, dass es vor dem Roboter zu wenig Platz gibt, um sich auszuweichen, dann wird es dazu führen, dass rangniedere Tiere den Roboter meiden, vor allen Dingen zu den Zeiten, wo generell mehr Aktivität ist, einfach um zu vermeiden, von der dicken Bertha welche auf den Deckel zu bekommen. Wir brauchen also unbedingt Freiräume um den Roboter, damit sie sich ausweichen können. Das ist das absolut entscheidende Kriterium, das wir dort haben. Lieber 1-2 Meter mehr Platz, auch lieber auf 2 oder 3 oder 4 Liegeboxen verzichten. Ich weiß, das tut jedem weh und niemand möchte es gerne, aber besser 4 Liegeboxen weniger haben und dafür einen absolut freien Kuhverkehr, also regelmäßigen Fluss der Tiere, dass sie gerne zum Roboter gehen, als versuchen, noch die letzten 2 Kühe in den Stall zu proppen. Und am Ende läuft das Ganze nicht. Wir haben viele Hohlkühe, viele Treibekühe und die Fersen brauchen lange, um das System Roboter zu lernen.
Und hast du ganz gerne eine Separation neben dem Roboter? Hast du die selber und wie gehst du da um bei Planungsbetrieben?
Zunächst einmal müssen wir unterscheiden, Separation und Selektion. In einer Separation halte ich Tiere separat von der Herde. Da wohnen also die Tiere außerhalb der Gruppe. Das Separation setzt eben voraus Liegebereich, Fressen, Wasser, was alles da sein muss. Da wohnen die Tiere halt längerfristig. In einer Selektion werden Tiere aus der Herde kurzfristig rausselektiert für planbare Arbeiten. Eine Separation, dass ich also Tiere aus der Herde rausnehmen kann, brauche ich immer. Auch ein Betrieb mit einem Roboter braucht immer einen Bereich, wo er Tiere, denen es mal einen Tag lang nicht gut geht, die frischmelkend sind, die vielleicht Klauenprobleme haben, wie auch immer, dass ich sie aus der Herde rausnehmen kann, damit zum einen die Kuh weniger Stress hat mit der Herde und damit ich auch weniger Stress habe mit der Kuh, weil ich eben Tiere, die auffällig sind, direkt zentral an einem Ort habe. An diesem Ort gehört natürlich auch hin ein Behandlungsstand, / Klauenstand. Da gehört hin, dass ich dort gutes Licht habe, dass ich dort Möglichkeiten habe, das Tier alleine auch in den Behandlungsstand reinzubekommen. Das ist also der Bereich der Separation, wo die Tiere separat stehen. Die Selektion, das Rausselektieren, da kommt es jetzt sehr darauf an, wie groß ist der Betrieb, wie viele Kühe stehen dort überhaupt. Und ich muss sagen, eine Selektion in einem Betrieb, beispielsweise ein Roboter, 50 Kühe, wird extrem wenig genutzt, weil das ja nur für planbare Arbeiten letztendlich ist. Planbar sind Dinge wie eine TU, Trockenstellen, also regelmäßiges Klauenschneiden, so weiter. Das sind Arbeiten, die planbar sind, die ich auch einen Tag vorher ins System eingeben kann, dass die Tiere dann über die Nacht raus selektiert werden. Besamungen lassen sich sehr, sehr schlecht vorausplanen, weil ich das halt erst am nächsten Morgen überhaupt in der Software in der Regel sehe. Also muss ich mir dann ganz genau die Frage stellen, brauche ich eine Selektion? Muss ich den Aufwand für diese Selektion überhaupt betreiben? Weil wenn ich Tiere rausselektiere und dort 10-12 Stunden einzeln halte, dann muss es dort eine funktionierende Tränke mit gutem Wasser geben. Das geht also nicht die abgestandene, 14 Tage nicht genutzte Tränke. Da muss frisches, gutes Futter vorhanden sein. Sprich frische TMR und nicht irgendein alter Heuballen in der Ecke, der da seit 8 Wochen rumwohnt. Und es müssen vernünftige Liegebereiche dort vorhanden sein. Das muss ich also haben. Idealerweise oder als Kompromiss lässt sich eben eine Selektion und Separation dann kombinieren, dass ich eben meine Selektionstiere in die Separation stelle, dass sie eben auch rausgestellt sind. Aber grundsätzlich muss ich mir vorher die Frage stellen, wie will ich überhaupt arbeiten in diesem Stall und welche Maßnahmen will ich überhaupt wie durchführen?
Genau, das ist auf jeden Fall immer ein guter Grundsatz, dass man sich vorher schon Gedanken macht, wie später ungefähr der Arbeitsablauf laufen soll, weil man dann oft schon so schwebende Fragen, die man sich vielleicht dann vorher im schlechtesten Fall nicht mal stellt, also wie groß und wie genau und was möchte ich machen, gehört einfach unbedingt vorher geklärt. Es ändern sich ja dann doch gewisse Sachen im Herdenmanagement, wenn man den dann so platziert hat, eingebaut hat. Früher war es vielleicht so, dass man dann eine Gruppe so sich aus dem Stall geholt hat oder auch schon vom Melkstand weg selektieren konnte für beispielsweise die Klauenpflege. Wie organisiere ich das am besten am Roboter? Mache ich das ganz stumpf? Ich habe da Selektion oder ich habe das eben auch nicht und hole mir die einfach raus. Wie geht's das Stichwort Klauenpflege neben dem Roboter, Roboterauslastung? Wie organisiere ich da beispielsweise jetzt einfach mal die Klauenpflege sinnvoll, sodass ich gleichzeitig vielleicht den normalen Arbeitsablauf nicht zu sehr oder den Kurablauf nicht zu sehr beeinträchtige?
Bei Behandlungen, egal ob es jetzt Klauen, Euter, Verdauung oder was auch immer ist, diese Tiere, wenn sie auffällig sind, will ich ja sofort haben. Ich will jetzt nicht noch einen halben Tag oder einen Tag warten, bis sie automatisch selektiert sind, sondern auffällige Tiere will ich sofort aus der Herde, aus der Gruppe rausbekommen, damit ich sie eben sofort auch behandeln kann, damit es ihr eben auch ganz schnell besser wird. Je länger ich warte, umso schlimmer wird es eigentlich für die Kuh. Wenn sie erst dann Schmerzen hat, frisst sie weniger, läuft sie weniger und so weiter. Also ich kann nicht warten. Deswegen gilt der Grundsatz, ich muss auf dem Stallplan, auf der Zeichnung, schon genau den Weg sehen, wie ich eine Kuh aus der hintersten Ecke alleine zum Klauenstand bringe. Das muss bereits im Stallplan klar ersichtlich sein. Wo sind welche Tore, wie rum angeschlagen, links rum, rechts rum, Hubtore, was auch immer. Im Plan muss man mir erklären können, wie kriege ich die Kuh aus der hintersten Ecke alleine freitagsnachmittags 16.45 Uhr in den Klauenstand. Und wenn das auf dem Plan nicht ersichtlich ist, Entschuldigung, dann ist der Plan scheiße. Dann gehört dieser Plan in die Tonne. Sondern dann muss eben wieder zurück ans Zeichenbrett, die Tierführung, die Tore, die Möglichkeiten so umgebaut werden, dass ich das alleine eine Person die Kuh rausholen kann. Egal, welche Maßnahmen jetzt jeweils anstehen. Und da setzt es natürlich voraus, dass ich die richtigen Tore richtig rum angeschlagen an den richtigen Stellen habe. Und man muss sich immer vor Augen halten, die Kuh weiß ja, dass ich was von ihr will, was vielleicht auch nicht angenehm ist. Niemand mit Zahnschmerzen geht gerne zum Zahnarzt. Wir wissen aber, es ist besser, da zum Zahnarzt zu gehen, weil es wird, die Schmerzen gehen nicht von alleine weg. Bei der Kuh ist es anders. Die Kuh hat Schmerzen und sie versucht jetzt ganz sicher zu vermeiden, dass man sie in den Klauenstand bringt. Weil sie ja nicht weiß, dass wir es nur gut mit ihr meinen und dass wir sie behandeln und dass wir ihr die Schmerzen nehmen. Das weiß sie ja nicht. Sie weiß nur, sie hat Schmerzen, sie kann schlecht laufen, sie ist ein leichtes Opfer für Wolf, Löwe, Säbelzahntiger, wen auch immer. Ein lahmes Tier ist ein leichtes Opfer. Also versucht sie, alles zu vermeiden und sie versucht dann eben zu fliehen. Sie wird also jede Möglichkeit nehmen, jeden Abzweig, jedes Tor wird sie durchlaufen, um von uns wegzukommen. Und ich treibe genug Kühe, es passiert jedes Mal. Und jedes Mal, wenn man sich denkt, es ist nur die eine, sie steht da, ich mache mir jetzt nicht den Aufwand, die Tore zu schließen, geht es schief. Grundsätzlich. Sie läuft dann immer links rum statt rechts rum und sie nimmt jede Abkürzung, die sie nehmen kann. Da sind die schlau genug. Deswegen ist es so wichtig, an den richtigen Stellen die richtigen Tore zu haben, was ich schon auf dem Stallplan sehen muss. Da muss ich also schon einzeichnen können, die Kuh wird da lang laufen, ich gehe da lang, da ist das Tor, da ist das Tor und am Ende ist der Klauenstand. Und das muss eine Person alleine machen können. Nur dann wird es auch gemacht.
Das ist eine Tatsache. Also ein Klauenstand muss in 1-2 Minuten bereit sein zur Klauenpflege, weil sonst wird es nicht gemacht. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Aha. Und wenn man jetzt an die Liegeboxenpflege denkt, dann ist der Roboter, also ein Nachteil des Roboters ist eine nicht so leicht mechanisierbare Liegeboxenpflege, weil einfach die Kühe immer in jedem Bereich vom Stall sind und da nie irgendwie ein Bereich komplett frei wird seitens der Kühe. Schließt sich für dich ein Roboterstall mit Tiefboxen aus? Vielleicht provokativ gefragt.
Absolut nein, weil wenn man diesen Kuhkomfort der Tiefbox will, findet man auch immer einen Weg, die zu bewirtschaften. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Sicherlich ist es derzeit noch so, dass die technischen Möglichkeiten der Automatisierung des Einstreuens noch ziemlich am Anfang stehen. Da sind wir noch lange nicht da, dass man sagen könnte, da ist das System, was man 100% empfehlen kann. Da wird, glaube ich, aber auch die nächsten Jahre noch viel mehr kommen. Und sicherlich muss ich dann auch mal in den sauren Apfel beißen und dann mal eine Tiergruppe entsprechend wegsperren, um dort mechanisch einstreuen zu können und die Einstreu da reinzubringen. Das ist ein Nachteil, das braucht man gar nicht zu verhehlen, ja. Aber was ich dort gewinne an Kuhkomfort und an besseren Liegebereichen, macht das auf jeden Fall wieder weg.
Auch wenn es einfach jedes Mal, wenn man sich vielleicht dann denkt, oh, jetzt ist die Arbeit schon wieder da, oder zumindest planerisch, wenn man sich das vorstellt, ah, Hochboxen habe ich meine Ruhe, würde ich so nicht bestätigen. Es gibt bessere und schlechtere Hochboxen, aber auch schon eine mittelmäßige Tiefbox ist in der Regel doch deutlich besser als eine, ja, gute Hochbox. Aber dann hast du selber Tiefboxen drin im alten Stall?
Ursprünglich waren die mal als Hochboxen ausgeführt. Und als dieser Stall Anfang der 90er umgebaut wurde, da gab es so die Idee, irgendwann baut sich dann eine Kompostschicht auf, ganz normal, und dann braucht man da weder eine Gummimatte noch eine Matratze noch irgendwas. Das wird irgendwann mal selbstständig kommen. Das hat man meinem Vater in den Anfang der 80er Jahren schon erzählt. Es hat nie funktioniert und es klappte halt nicht. So, wir haben also diese 20 Zentimeter Betonbox, auf die wir nochmal 18 cm Betonfertigelemente aufgedübelt haben und bewirtschaften die als Tiefbox mit separierter Gülle. Und der Trick ist eigentlich dabei, dass diese Boxen immer 105% voll sein müssen. Je voller die Box ist, umso weniger Arbeit hat man damit. In dem Moment, wo die Boxen anfangen, nicht komplett voll zu sein, da rutschen die Tiere weiter nach vorne, sie koten mehr hinein, die Boxen werden nasser, man hat viel mehr mit der Pflege zu tun, als wenn die Box wirklich komplett randvoll ist und vielleicht auch übervoll ist. Aber dann hat man sehr, sehr wenig Arbeit mit der Pflege dieser Tiefbox.
Und wie bekommt ihr das Material da rein? Separierte Gülle kann man nicht irgendwie einmal in 3 Wochen einstreuen, sondern eher zweimal wöchentlich oder mindestens einmal wöchentlich. Wie handhabt ihr selber das?
Wird zweimal die Woche eingestreut, jeweils eine Stallhälfte. Da werden dann eben die Tiere jeweils auf die Futtertisch- oder auf die Doppelliegeboxenreihe getrieben. Wenn wir das auf der Doppelliegeboxenreihe machen, hat das den Nachteil, dass in einem Bereich wir an den Robotern vorbei müssen. Das heißt, da können die Roboter nicht melken. Wir aktivieren dann aber die Spülung. Dass in der Zeit sowieso die Spülung durchläuft, wir also keine Kapazität in dem Bereich verlieren. Und dann wird die Gülle sehr frisch vom eigenen Separator mittels Hoflader und Einstreuschaufel in die Boxenreihen befördert. Und dann zweimal am Tag werden einfach mit einer ganz normalen Hake beim Durchgehen werden die Boxen denn sauber gehakt. Sollten sich Wulste ergeben, Unebenheiten ergeben, zieht man einmal mit der Hake drüber und alles, was schmutzig ist, was feucht ist, was kot ist, wird eben rausgezogen.
Mhm. Und so, seit wann macht sie das System so in der Art?
Seit kurz nachdem wir den Betrieb übernommen und umgebaut haben.
Das sind jetzt knapp 10 Jahre, oder? Kann das sein?
Ja, 2017, so? also 2017, 2018 haben wir angefangen mit der separierten Gülle.
Also dann doch jetzt schon irgendwo 6 Jahre Erfahrung.
Genau. Ja. Ein Grund war auch, dass das Güllesystem vorher wurde mit Stroh, mit kurzem Stroh eingestreut, dafür auch nicht ausgelegt war und das auch eine, sagen wir, Herausforderung war, die Gülle dort am Laufen zu halten.
Kann ich mir gut vorstellen. Aha. Genau, da wollen wir jetzt nicht zu stark drauf eingehen, aber es ist doch gut, einfach Beispiele zu hören, die auch mit dem System funktionieren und das gleichzeitig bei einer hohen Leistung mit irgendwo 40 Liter im Schnitt, haben wir vorher besprochen, und 165 Kühe, also da ist dann doch eine Aussagekraft da, dass es funktionieren kann. Ich sage ganz gern, das System ist etwas stärker gefährdet, wenn irgendwas schief geht. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall ein solides System, das man gut machen kann.
Ja, man hat seine Ups und Downs. Also wir haben auch mal einen Einbruch gehabt, zum Beispiel mit Klipsjelden, was gar keinen Spaß gemacht hat. Das Risiko ist einfach da. Und es funktioniert seltsamerweise nicht bei jedem Betrieb. Aber für uns haben wir einen Weg gefunden, wie wir auch mit den Risiken leben können. Und toi, toi, toi. Also wir sind, die Vorteile überwiegen einfach das Risiko.
Ja, sehe ich persönlich genauso bei uns. Ja. So vielleicht schon langsam Richtung Ende gedacht an das Interview jetzt. Hast du noch irgendwie so einen persönlichen Tipp, wo du sagst, ja, das und das, da funktioniert das Robotermelken einfach noch viel besser?
Also hardware-seitig gibt es ganz wenige Maschinen, die nicht so gut funktionieren. So die relevanten Hersteller, hardware-seitig, die Roboter melken können die alle. Das ist nicht das Problem. Den Tipp, den ich jemandem geben würde, der sich mit diesem System auseinandersetzt, sei es jetzt Umbau oder Neubau, fahrt zu vielen Betrieben, schaut euch an, was die gemacht haben, aber vor allem auch, wie die arbeiten und setzt euch an den Computer, lasst euch die Software erklären, lasst euch die tägliche Arbeit mit dem Programm erklären. Die Unterschiede zwischen den Herstellern liegen in der Software und in den Daten und wie ich mit diesen Daten letztendlich arbeiten kann. Da sind riesige Unterschiede, was ich da machen kann. Und die Software ist mindestens genauso wichtig wie der Melkroboter. Auch wenn man sich das als konventionell Melkender, wie ich vorhin schon sagte, vielleicht ohne Milchmengenmessung, ohne alles, kaum vorstellen kann, wie elementar der Computer plötzlich für einen erfolgreichen Betriebsablauf wird. Und dafür muss ich mir eben nicht nur den Roboter anschauen, sondern vor allen Dingen auch das Programm, das dahinter steht, und muss mit dem Programm gearbeitet haben und da rumgeklickt haben. Und ihr müsst den Vertreter und den Verkäufer zwingen, dass ihr 3 Stunden an einem Programm sitzen könnt, seines Herstellers, und der euch erklärt, wie das alles funktioniert und welche Möglichkeiten es da gibt. Und wenn der euch erklären kann, wie das letzte kleine Ventil am Roboter funktioniert, aber nicht, wie die Software funktioniert, dann würde ich da ein Problem sehen. Also die Software ist mindestens genauso wichtig wie der Roboter, weil die liefert eben die Grundlagen für die Entscheidungen, für die Maßnahmen, für die Hinweise, die dort kommen, für die Optimierungsmöglichkeiten. Das ist also ein ganz wichtiger Bereich. Ein zweiter wichtiger Bereich, gerade in Familienbetrieben, sucht euch einen Partner. Sucht euch jemanden in der Nähe mit einem gleichen Robotersystem, mit dem ihr euch sehr gut versteht. Und so einen Notdienst kann man sich ja auch mal aufteilen. Wenn man jetzt auf einer Familienfeier ist oder auf einer Hochzeit oder so weiter und man hat jemanden, mit dem man dort zusammenarbeitet und kooperiert, dann kann man sich auch absprechen, dass man den Notdienst mal auf den anderen überträgt. Und dann gibt es eben auch das zurück, dass der Partner denn, also der, mit dem er zusammenarbeitet, eben abends was hat und sagt, ich möchte meine Ruhe haben, und wenn Roboteralarm ist, kannst du da bitte hingehen. Sucht euch also jemanden, mit dem man dort gut kann, mit dem man zusammenarbeitet, dass der die Kleinigkeiten, verdrehten Schlauch, schmutzigen Laser, sowas, dass er das mal eben fertig machen kann. Und klar, wenn größere Schäden sind, kann man immer noch einen Techniker anrufen. Aber sucht euch jemanden, mit dem man da zusammenarbeiten kann, dass man einfach mehr Ruhe, Gelassenheit und eben auch die Freizeit, die man da haben will, auch sicher bekommt. Das wären so die 2 wichtigsten Hinweise.
Ein super Abschluss, würde ich behaupten. Jan-Hendrik, ich sage vielen Dank an dich für das sehr spannende Interview aus der Praxis für die Praxis. Und ja, ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
Danke, wieder.
Vielen Dank nochmal im Nachgang an Jan-Hendrik Puckhaber. Wenn du Kontakt zu ihm aufnehmen möchtest, habe ich seine E-Mail-Adresse im Artikel zur Folge verlinkt. Auf den Artikel zur Folge kommst du mit kuhstallbau.com/124 als Zahl. Wenn du Baufehler für deine Planung vermeiden möchtest, dann empfehle ich dir die Checkliste 10 vermeidbare Baufehler. Geh dazu einfach auf kuhstallbau.com/baufehler und lade dir direkt die kostenlose Checkliste herunter als PDF, ganz praktisch auf dein Handy, und streiche diese Fehler aus deiner Planung. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl.